Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, denn heute ist ein besonderer Gast meiner Einladung zu Maya Burkhardts Frauengeschichten gefolgt. Annette Humpe, herzlich willkommen.
Ja, hallo, guten Tag.
Wir nehmen das Gespräch in Berlin auf, die Sonne scheint. Es ist immer noch das Berlin, in das Sie mal gekommen sind, aus Herdecke vor vielen Jahrzehnten. Können Sie immer noch die Welt umarmen, wenn Sie durch ein sonniges Berlin gehen?
Die Welt kann ich noch umarmen, aber es ist natürlich überhaupt nicht mehr das Berlin, was ich 1974 vorgefunden habe. Da war die Mauer und es war eine kuschelige Stadt.
Insel,
ja, das war wunderschön. Ich habe mich sicher gefühlt und dachte, das ist der beste Ort der Welt. War es auch.
Und heute haben Sie Gewöhnungsschwierigkeiten mit dem Berlin, wie es sich heute präsentiert?
Nein, es hat ja auch Vorteile, diese ganzen Seen und dass man überall hinfahren kann. Also früher war man ja irgendwie alle 3 Kilometer stand man vor der Mauer. Aber das war eben was Besonderes. Und jetzt ist es einfach nur eine schöne, tolle Großstadt.
Sie sind nach Berlin gegangen, weil Berlin am weitesten entfernt war von Herdecke, dem Ort, in dem Sie aufgewachsen sind. Wie darf ich mir die Kindheit vorstellen in Herdecke? Ihre Eltern haben ein Café und eine Konditorei betrieben.
Also es war, ich sag jetzt mal salopp, mit sehr viel Kinderarbeit verbunden. Wir mussten am Wochenende so an die 5 Kilo Pflaumen entsteinen für die Pflaumenkuchen oder 6 Kilo Erdbeeren für Erdbeertorten. Wir mussten unheimlich mit anpacken. Das habe ich jetzt als Kind nicht immer nur gerne gemacht, aber jetzt im Nachhinein als Erwachsene denke ich, das war sehr gut. Ich habe die wichtigsten Sachen in der Konditorei meiner Eltern gelernt.
Wenn Sie heute in Berlin in eine Konditorei gehen, gehen Sie da auch als kompetente Tochter eines Konditormeisters rein und sehen Dinge, die wir vielleicht nicht sehen?
Ist das so? Auf jeden Fall. Ich bin Apfeltorten-Experte, weil das konnte mein Vater besonders gut. Und ich sehe, ob der Boden mürbeteig ist, ob der knackt, wenn man da reinbeißt. Das kann ich schon sehen. Und wenn mir das gefällt, das Bild, dann bestelle ich mir Apfeltorte. Und das muss mit Sahne sein.
Ja.
Das mache ich nicht so oft. Also in meinem Alter so schlank zu bleiben, ist harte Arbeit. Und dann muss ich mir auch was versagen. Sonst würde ich jeden Tag in die Konditorei gehen. Und jeden Tag, es gibt tolle Konditoreien in Berlin. Ich würde jeden Tag Torte essen.
Ihre Schwester Inga Humpe hat gesagt, ihr Vater war ein moderner Mann. Und sie hat das untermauert mit dem Beispiel, dass sie gesagt hat, er hat abgewaschen, er hat gekocht. Er hat nicht auf eine traditionelle Rollenverteilung Wert gelegt.
Ja, Sie das auch das so? Stimmt, aber das war vielleicht auch nicht nur freiwillig. Erstmal bringt der Beruf mit, dass man auch viel abwäscht und kochen konnte er auch. Und in unserem Haushalt lebte meine Großmutter, der alles gehörte, meine Mutter, meine Schwester und ich, also 4 Frauen. Na, wer hatte da wohl am wenigsten zu sagen?
Der Vater.
So ist es.
Beide Eltern, obwohl sie Konditoren, Bäcker, Meister, also Handwerker waren, waren musikalisch. Das ist doch ungewöhnlich, denn es ist ein harter Beruf. Bleibt da noch Zeit für Musik?
Also meine Mutter war im Krieg Organistin in der Kirche. Die konnte aber nur vom Blatt spielen. Also sie konnte nicht ein Männlein steht im Walde ohne Noten spielen. Und mein Vater, der hatte so eine Posaunenflöte und der war sehr musikalisch und der konnte alles mitspielen. Ja.
Sie haben, liebe Annette Humpe, gesagt, es handelte sich um ein sehr protestantisches Elternhaus. Und ich habe den Eindruck, da schwang etwas Bedauern und Kritik mit. Irre ich?
Nein, es ist ja nur so, wie es ist, hat ja keinen Zweck. Also natürlich, meine Mutter war im Presbyterium und mein Vater war katholisch und deswegen konnte ich beide Seiten sehen. Und natürlich war die katholische Seite meines Vaters wesentlich lustiger und die haben gefeiert, dass sie Schwarte kracht und die haben auch ordentlich einen gezischt. Die Protestanten so aus meiner Familie waren eher die Spaßbremse und da gab es so dumme Sprüche, so wie der frühe Vogel fängt den Wurm und
Schuster, bleib bei deinen Leisten.
Ja, und so ein Zeug. Ja. Und ich war so dazwischen. So auf der einen Seite war ja auch was dran und war aber eine enorme Spaßbremse.
Naja, Sie haben in der Zeit gesagt, vor 4 Jahren, in einem Interview, der Protestantismus hatte mir alles kaputt gemacht, Punkt, aber hat mich auch vor viel Scheiß bewahrt.
Ja, das
Zitat
stimmt,
Ende.
Ja.
Was hat er kaputt gemacht?
Also ich bin durch meine Mutter sehr moralisch erzogen worden. Das macht man nicht, jenes macht man nicht. Und in der Popmusik lebt man auch davon, dass man über Grenzen geht und dass einem das egal ist. Und ich hatte aber immer im Kopf, ich muss mich so anziehen und texten, dass sich meine Mutter nicht schämt. Ich habe ein Interview mal von Karl-Heinz Stockhausen gelesen, der war vollweise mit 12. Und der hat gesagt, er hätte sich niemals getraut, diese Art von Musik zu machen, die auf so viel Widerstand gestoßen ist am Anfang, neue klassische Musik, wenn seine Eltern noch gelebt hätten. Und ich hätte mich vielleicht auch viel wilder noch aufgeführt. Ich wäre weitergegangen in meinen Aussagen und weitergegangen in den Sachen, die ich getragen hätte. Ich war immer irgendwo vorsichtig, dass ich meine Eltern nicht verletze.
War die Konditorei in Herdecke im übertragenen Sinne für Sie auch eine Wärmestube?
Ja, also das war auch ein toughes Zuhause, weil wir mit anfassen mussten, aber es gab auch eine Sicherheit und ich habe also auch Umgang mit Geld gelernt. Wenn mein Vater eine neue Eismaschine gekauft hat, weil die alte kaputt war, dann kostete so eine Eismaschine so 16.000 Mark. Mhm. Dann kriegten wir in dem Jahr natürlich keine neuen Klamotten. Und ich musste die Klamotten von meiner Cousine auftragen. Das war völlig normal. Und die haben mir eingebläut, niemals auf Pump kaufen. Und ich gebe nur das Geld aus, was ich habe.
In einem der wenigen Interviews, die Sie gegeben haben und sich über private Dinge geäußert haben, haben Sie erwähnt, dass es eine Situation gab, dass Sie als kleiner Hosenmatz in einem Gitterbettchen gestanden haben, gebrüllt haben, aber es kam keiner, weil natürlich beide 7 Tage die Woche hart gearbeitet haben. Gibt es, verzeihen Sie diese private Frage, aber gibt es, liebe Annette Humpe, heute noch Momente, wo Sie das nachempfinden können?
Dieses, ja, natürlich.
Welche Momente sind das?
Also erstmal muss ich sagen, ich habe sehr viel Therapie gemacht und da gibt es eben auch Übungen, wo man eine Art Zurückführung hat oder wo ich Situationen hatte, in denen ich dieses Gefühl wieder hochkommen ließ. Und das war ganz gut, das mal zu sehen. Und es hat bestimmt da was mit zu tun, dass ich nie Lust hatte zu heiraten oder nicht so bindungsfreudig war. Weil ich dann als kleines Kind schon, wenn keiner kommt, denkt man, na, ich brauche auch keinen, ist doch okay, ich kann mich auch selbst bespaßen.
Haben Ihre Eltern Sie ins Bett gebracht? Gab es so etwas wie Kinderlieder oder Lieder zur Nacht?
Wir hatten so eine Grundig-Musiktruhe und ich kriegte zu Geburtstagen und Weihnachten so kleine Schallplatten. Und da waren
Singles.
Dann Singles, ganz genau. Ich hatte eine Kollektion an Märchen. Von Rotkäppchen bis Rapunzel und die wurden abends nochmal gehört. Und ich hatte die schönsten Kinderchöre der Welt, die sangen dann auch alles. Also meine Mutter wäre viel zu nervös gewesen, also nee, da hat keiner mir abends vorgesungen.
Jetzt stelle ich mir vor, ein Kind wird in Herdecke zum Teenager und irgendwann kommt doch dieser Moment, wo man sagt, wofür interessiere ich mich, was mache ich beruflich, wohin möchte ich mich entwickeln. Erinnern Sie sich an einen Moment, wo das passierte, wo Sie gesagt haben, ich möchte mit Musik beruflich etwas zu tun haben?
Ja, das habe ich dauernd gedacht. Ich habe ja am Radio gehangen und das war auch so, dass ich durch die Musik erstmal der Beatles, ich war der größte Beatles-Fan in ganz Herdecke bestimmt, dass ich gesehen habe, da gibt es noch draußen eine andere Welt als meine Eltern und was die Leute mir hier in Herdecke erzählen. Ich höre das doch in der Musik, dass es noch ein anderes Leben gibt. Es gab schon Sängerinnen, was weiß ich, von Sandy Shaw oder alle möglichen Sängerinnen. Die hatten aber immer Männer im Hintergrund, die die Songs für die schrieben und die sagten, wie sie singen sollen und so weiter. Und es gab also da wenig Vorbilder und es waren eben Männer. Und ich habe mir sehr stark gewünscht, in einer Band zu spielen, aber am Klavier zu stehen und selber die Stücke zu schreiben, weil ich hatte ja nur seit ich 6 bin Klavierunterricht und ich konnte das gut und ich konnte improvisieren und alles nachspielen. Ich habe mich aber nicht getraut, das zu sagen, weil ich wusste, dass meine Eltern sagten, ja geht's noch, ja spinnst du denn?
Ja, kannst du nur, Flausen du kannst, im Kopf.
Ganz genau, du kannst doch Musiklehrerin werden.
Was Sicheres.
Ja.
Sie haben vielleicht völlig unbewusst Sandy Shaw jetzt als Beispiel herangezogen, weil deren größter Hit war Puppet on a String, also eine Puppe an Fäden. Wenn mir etwas nicht zu Ihnen, liebe Annette Humpe, einfällt, dann das. Gab es Momente bei aller Schwierigkeit in diesem Elternhaus, vielleicht auch Wärme zu finden, wo Sie sich Ihrer Stärke bewusst waren, einen solchen Weg zu gehen, über den wir noch später sprechen werden? Gab es so ein Stärkeerlebnis?
Naja, also es gab so Erlebnisse. Meine Schwester und ich hatten ja die erste Band praktisch. Meine Schwester an der Gitarre, ich am Klavier und dann zweistimmig gesungen. Und wir wurden dann an Geburtstagen, mein Vater hatte 9 Geschwister und die Katholiken. Und die feierten ja wild. Und da mussten wir für das Musikprogramm sorgen. Und dann wussten wir schon, wie wir die Familie dazu kriegten, dass sie Glanz in den Augen bekamen. Und wir wurden sehr liebevoll angeschaut, wenn wir sangen.
Das Repertoire war damals?
Das Repertoire war Rote Lippen soll man küssen, denn Marina.
Zum Küssen sind sie da.
Ja, genau. Und sowas.
Und da haben Sie aber, würden Sie schon sagen, in diesem frühen Stadium etwas von den Beatles gelernt. Sie nennen die Beatles als Ihre Lehrmeister. War das, was haben Sie von den Beatles gelernt in diesem ganz frühen
Stadium? Ich habe alles nachgespielt, von Please, Please Me bis zum weißen Album eigentlich.
Ja.
Ich habe ja mit vielen Leuten gearbeitet, mit vielen jungen Künstlern und die spielen nicht mehr nach heute. Ich weiß dann, was ein guter Chorus ist, wie der Chorus aufmacht, warum ich mich nicht langweile bei dem Stück. Wie eine Strophe aufgebaut, wie ein Intro gemacht wird. Ich habe ja 1000 Intros gehört. Ich weiß, wie ein gutes Riff ist. Das habe ich alles durch Nachahmen gelernt.
Und so nimmt es nicht Wunder, meine Damen und Herren, es ist so Gast bei Meyer Burkhardts Frauengeschichten, ist Annette Humpe und jeder Gast bringt 3 Songs mit und Annette Humpe hat sich als erstes gewünscht von den Beatles Strawberry Fields Forever. Warum gerade den Song?
Weil der so rausgestochen hat für mich damals. Der hatte diese Songspielregeln, nicht Strophe, Refrain und alle singen mit, sondern der hatte ein Geheimnis. Wahrscheinlich geht es also da auch ein bisschen um Drogen und ich, das wusste ich natürlich damals noch nicht. Und ich habe das alles wörtlich genommen und dann dachte ich, ja, da wird der John Lennon da in der Natur durch die Erdbeerfelder gegangen sein und das war so schön und das war so anders, dass es mich absolut in Bann hielt. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry.
Annette Humpe hat sich Strawberry Fields Forever gewünscht von den Beatles. Was ging Ihnen, liebe Annette Humpe, eben für Gedanken durch den Kopf und Gefühle durch die Seele?
Ich möchte von einem Erlebnis erzählen. Ich habe Paul McCartney gesehen, als er in der Waldbühne war, so ungefähr vor einem Jahr. Und er hat alte Beatles gespielt und ich konnte nicht aufhören zu weinen während des Konzerts. Und ich könnte ja jetzt schon wieder losholen, wenn ich mich nur daran erinnere. Und zwar kam so ein Lebensgefühl hoch, wie das damals war, so mit 16. Und dass wir dachten, die Welt verändert sich und es gibt Weltfrieden. Und wir waren so sicher, dass jetzt die nächste Generation das schön machen wird, dass es keine Kriege mehr geben wird und dass man sich an die Hand nimmt, das ist ja auch naiv, aber so habe ich es damals gefühlt und geglaubt und alle meine Freunde waren genauso. Und dann, es ist nicht so, sondern es kommt einem schlimmer vor denn je.
Ein Weggefährte von Annette Humpe, von Ihnen, hat Sie beschrieben mit dem Satz, die Annette ist ein Mensch mit einem Wassergraben um sich. Beschreibt er sie richtig?
Das würde ja heißen, also okay, aber da gibt es eine Zugbrücke. Also ich lasse nicht jeden nah an mich ran. Ich kann so eine Pseudonähe herstellen, dass sich Leute wohlfühlen. Aber ich meine, wer lässt denn schon freiwillig neue Leute an sein Innerstes?
Ich frage das, weil der einzige alternative Berufswunsch zur Musikerin, den ich gefunden habe, das haben Sie erwähnt verschiedentlich, war der Beruf der Psychologin. Und das Wesen der Psychologie ist ja, dass ich beobachte und analysiere, aber mich nicht mit dem Gegenüber
identifiziere.
So, haben Sie je bedauert, diesen Beruf nicht ergriffen zu haben?
Nein. Außerdem
hilft der Ihnen?
Ja, der hilft mir. Erstmal war ich sehr therapiefreudig und fand das interessant auch für mich. Nicht immer nur, weil der Leidensdruck so groß war, sondern weil ich das alles wissen wollte und viel gelesen habe. Und das hat mir beim Songwriting geholfen. Das hat mir als Produzentin geholfen, mit den Künstlern umzugehen. Das ist eine feine Sache.
Ihr beruflicher Weg ist, was immer oder was Sie fast immer gemacht haben, von Erfolg gekrönt. Gleichzeitig erwähnen Sie Conny Plank, der gesagt hat, wenn ich etwas mache, geht es mir nicht um den zu erwartenden kommerziellen Erfolg. Sind Sie immer so an Ihre Arbeit herangegangen?
Ja, erstmal ist das eine Illusion, dass man den am Reißbrett so zusammenhäkeln kann. Also ich meine, selbst Leute wie Dieter Bohlen, die das versuchen und auch damit Erfolg haben, muss ich auch sagen, der Dieter Bohlen ist so. Der verkauft sich auch selbst und der kann gar nicht anders, der ist so. Und
er ist authentisch.
Ja, er bleibt auch bei sich.
Ja.
Und insofern, nee, das wäre ganz schimmelig.
Doris Dörrie war vor, die Regisseurin, war vor einiger Zeit zu Gast bei Meyer Burkhardts Frauengeschichten. Und sie sagt, sie hat in Amerika gelernt, dass man Drehbuchschreiben lernen kann. Drehbuchschreiben ist ein Handwerk. Das Geniale kommt dann unter Umständen dazu oder auch nicht. Ist Songschreiben, Frau Humpe, auch ein Handwerk, das man erlernen kann?
Ich finde, dass das so 50-50 ist. Also erst muss ich eine Idee haben, was ich überhaupt erzählen möchte. Und ich muss eine Headline haben. Und die fliegt mir zu, die wird mir geschickt oder nicht. Und was nützt mir denn das Handwerk, wenn ich keine Idee habe? Das ist so wie, wenn der Konditormeister hat das Handwerk, hat aber die Zutaten nicht für den Kuchen. Also nur Handwerk allein ist langweilig.
Fliegt eine Idee Sie an?
Ja, die kommt. Also wenn ich meine Schleusen öffne und so mitten im Schreibprozess bin und dann nehme ich auch alles ganz doll auf und überall könnte eine Inspiration lauern und dann werde ich belohnt.
Sie sind ein Mensch, der wo der Erfolg zwar kontinuierlich ist, aber die Partner, mit denen Sie arbeiten, die Bands, in denen Sie gespielt haben, das hat eine gewisse Halbwertszeit. Also Sie erinnern mich da ein bisschen an Alexis Korner, den großen Bluesmusiker, oder John Mayall, der auch immer wieder mit neuen Musikern, oder Doldinger, da gibt es zwar die Band Passport, aber Passport besteht immer wieder aus neuen Musikern. Wir alle erinnern uns natürlich an Ideal. Ideal war eine Band, die eine Vorläuferband hatte, die Neon Babies. Und Ideal war stilprägend. Zunächst die ganz persönliche Frage, was ist der Song für Sie, an den Sie sich am liebsten erinnern, wo Sie sagen, der ist für mich das Extrakt der Idealzeit. Welcher Song ist Ihnen am nächsten, vielleicht noch heute?
Es wären drei Lieder. Das wären natürlich die blauen Augen. Ich stehe auf Berlin und komm, wir lassen uns erschießen.
Warum die drei?
Ja, komm, wir lassen uns erschießen ist für mich ein Berlin-Gefühl, weil ich dachte, wenn man sich umbringen möchte, das kann man ganz einfach haben. Man stellt sich an irgendeine wichtige Stelle auf die Mauer und wenn man Glück hat, wird man vom Westen und vom Osten erschossen.
Ideal wollte zunächst keine Plattenfirma haben. Das war die Zeit, wo man Plattenfirmen brauchte, wo man einen Deal brauchte, wo man gesigned sein musste, um überhaupt wahrgenommen zu werden. Und dann war es dem Klaus Schulze, der große deutsche Elektroniker unter den Musikern, der ein eigenes Label hatte. Und Klaus Schulze hat sie unter Vertrag genommen unter dem Label IC. Sie kamen nicht nur in die Top Ten, sie kamen bis zu Platz. Erinnern Sie sich das noch?
Ja, ich glaube, das Album war auch eins. Und als die zweite rauskam, waren dann zwei Platten von uns in den Charts. Ich habe das damals nicht genossen. Es hat mir nicht so viel bedeutet. Also das ging mir zu schnell. Und ich wusste ja eben aus meiner protestantischen Erziehung, dass man sich auf sowas, dass das Äußerlichkeiten sind und man darf sich darauf nicht verlassen. Ja.
Aber ist es ohnehin ein Missverständnis? Ich glaube, dass wir haben die deutsche Welle, und ich nehme mich persönlich da auch nicht aus, die neue deutsche Welle als große Fun-Welle rezipiert, als Spaß. Und Sie deuten immer wieder in Interviews an, die Sie gegeben haben, nee, mir war das gar nicht so heiter. Ich war kein Teil dieser Spaßgesellschaft. Ich habe das, wenn man so will, ernst gemeint. Mhm. Gebe ich Sie da richtig wieder?
Ja, also ja. Ironie ist mir völlig fremd. Deine Rede sei ja, ja, nein, nein, und so ist es.
Sie haben als Sängerin bei Ideal auch gemerkt, spätestens da, glaube ich, dass Sie keine Frau sind, die auf der Bühne stehen will. Sie haben hier als Vorband vor Barclay James Harvest hier in Berlin gesungen, vor ich weiß nicht wie vielen Zuschauern. Barclay James Harvest war damals zumindest in Europa ein Top-Act. Und Sie standen auf der Bühne, haben sich die Matrosenmütze tief ins Gesicht gezogen und haben gesagt, hier will ich eigentlich gar nicht sein. Ich bin kein Singzahn, haben Sie mal gesagt. Ich bin kein Singzahn. Haben Sie unter Lampenfieber sehr gelitten? War das?
Ja, das ist nicht nur Lampenfieber, sondern ich habe ja eigene Kriterien, wie ein weiblicher Popstar sein müsste, dass ich ihn gut finde. Und dann müsste er eine Stimme haben, so wie heutzutage Beth Ditto, Amy Winehouse vielleicht noch. Und dann muss die auch eine Bühnenshow machen können. Und das heißt, die muss sich exponieren und die muss schamlos sein, so auf der Bühne. Also jetzt nicht im moralischen Sinne schamlos, sondern die muss das ausfüllen. Und das fiel mir schwer. Erstmal habe ich die Stimme nicht. Und als protestantisches Mädchen traue ich mich eben nicht, mich auch mal herber aufzuführen auf der Bühne.
Ich habe sie mal auf der Bühne gesehen vor vielen, vielen, vielen Jahren, gemeinsam mit ihrer Schwester, Humpe und Humpe, da hatte ich gar nicht das Gefühl. Da hatte ich das Gefühl, da sind zwei Musikerinnen, die gerne auf der Bühne sind, auf Augenhöhe auf der Bühne sind und die auch viel, viel Spaß miteinander haben.
Ja, habe ich auch mit meiner Schwester. Aber es ist jetzt nicht was, was ich immer machen kann. Und das ist ja auch das Mindeste, wenn ich auf der Bühne stehe, war ich so professionell, dass ich dann den Leuten nicht zeigen muss, dass ich eigentlich schüchtern bin. Oder.
Der zweite Song, den Sie sich gewünscht haben, ist von Ecstasy.
Ecstasy heißen die.
Making Plans for Nigel. Das ist ja in etwa die Zeit, in der auch Ideal existierte. Mhm. War damals Ecstasy für Sie eine kreative Quelle?
Ja, also ich kann mich daran erinnern, wie ich das Stück zum ersten Mal gehört habe im Dschungel und wie ich elektrisiert war und wie alle auf die Tanzfläche gerannt sind. Und das war für mich ein neuer Sound, obwohl es jetzt gar nicht so neu, aber die Art und Weise, wie die Gitarre spielen, wie die singen und auch der Titel, wir machen nur Pläne für Nigel,
ja,
ist doch toll.
Ecstasy, also ein Wunsch von Annette Humpe, Making Plans for Nigel. Ich habe von Annette Humpe gelernt, die Band heißt Ecstasy und nicht Ecstasy. Making Plans for Nigel, der zweite Musikwunsch von Annette Humpe. Songwriting lenkt ab vom Leben und manchmal auch von Problemen, haben Sie mal gesagt. Das ist eine Art Therapie, Songs zu schreiben. Ihr Sohn, Sie sind Mutter, Ihr Sohn Anton ist vor wie vielen Jahren verunglückt?
Ist schon ewig her. Der war 9, 18 Jahre.
Vor 18 Jahren. Und es stand nicht gut um ihn. Mhm. Es war ein sehr ernster. Wie geht's ihm heute? Ich frage das überhaupt nur, liebe Annette Humpe, weil Sie haben in der Zeit mal einen, in der Rubrik Ich habe einen Traum, haben Sie 2005, es ist lange her, gesagt, ich träume davon, dass mein Sohn wieder richtig leben kann, wieder richtig Brot schneiden kann, dass er auf eigenen Füßen stehen kann. Das war 2005 keineswegs sicher. Mhm. Deswegen, wie geht's ihm?
Es geht ihm gut. Also er ist natürlich, hat immer noch diese Ataxie. Also hoffe ich, dass da irgendwann noch mal was erfunden wird. Also er hat eine Schüttellähmung rechtzeitig. Aber dann schneidet er eben das Brot mit der linken Hand. Und da haben wir uns alle dran gewöhnt, dass er, also er kann einfach alles machen. Er fährt Fahrrad, der studiert
In Gießen?
In Gießen, angewandte Theaterwissenschaften. Und der interessiert sich eben sehr für Theater und lernt da Dramaturgie und schreibt auch ganz viel und kann halt keine Musik mehr machen, was eben sehr schade war damals für mich, das zu akzeptieren, weil er unglaublich musikalisch ist.
Ist Annette Humpe, die Tochter einer protestantischen Mutter war, der vielleicht das Mütterliche nicht so in die Wiege gelegt war, eine sehr warmherzige Mutter? Ich darf jetzt sagen, gewesen, als der Junge klein war? Waren Sie da sehr...
Also als er klein war, bestimmt. Aber das müssten Sie jetzt meinen Sohn fragen. Also mein Sohn hat auch, nörgelt auch, also dass ich zu wenig gelobt habe. Und dass ich, das würde ich auch heute anders machen. Weil ich auch immer optimiert habe. Und wenn er was Schönes gemacht hat, habe ich gesagt, ja... ist ganz schön, aber weißt du, du hättest da vorne noch oder hier oder dann hat er ein Lied geschrieben und es tut mir heute wirklich sehr leid und dann habe ich den manchmal behandelt wie ein Profi und habe gesagt, aber der Chorus ist nicht schön, also guck mal, das stimmt doch gar nicht, der Satz, den du da schreibst, anstelle einfach mal zu sagen, wie süß ist das denn, dass du ein Lied schreibst. Mhm.
Fällt Ihnen Loben heute leichter? Generell sind Sie
fällt mir jetzt leichter, weil ich mir das bewusst gemacht habe. Und es wird sowieso generell viel zu wenig gelobt. Und immer wird genörgelt und verbessert und optimiert, anstelle mal zu sagen, ist doch prima.
Ist Ihnen denn das schwergefallen? 1992 hätten Sie nach Japan gehen können. Da gab es ein sehr attraktives Angebot, für einen dortigen, sehr erfolgreichen Sänger zu arbeiten. Sie haben darauf verzichtet, für Ihren Sohn, für Anton. Ist Ihnen das schwergefallen? War das eher eine Pflichtentscheidung oder kam sie aus dem Herzen?
Och, also ich bin es gewöhnt, immer so auf zwei Seiten so Kosten, Nutzen. Und ich habe dann gedacht, nee, also es wird ja auch wahnsinnig anstrengend. Nicht alle können da Englisch. Ich war schon in Tokio gewesen zu dem Zeitpunkt. Das ist sehr schwer, da alleine rumzureisen, weil man die Zeichen nicht lesen kann. Und dann hätte ich den Anton in irgendeinen japanischen Kindergarten geben müssen, wo er nichts versteht. Also weiß nicht, vielleicht im Nachhinein, wenn ich das Anton erzähle, sagt er, Mann, hättest du das doch gemacht, das wäre ja toll gewesen. So sieht's aus.
Mir kam es, wenn Sie es mir verzeihen, liebe Annette Humpe, ein bisschen kokett vor, als Sie sich selber beschrieben haben als einen, Zitat, weiblichen Chauvi. Zitat Ende.
Ah, Sie kennen mich nicht. Dann, da sage ich jetzt nichts zu.
Doch, das wäre nicht in meinem Sinne, wenn Sie dazu nichts sagen würden, sondern das Wesen einer Radiosendung, eines Gesprächs ist, dass Sie dazu vielleicht ein paar erklärende Worte geben. Was darf ich mir unter einem weiblichen Chauvi vorstellen?
Naja,
Frau Humpe.
Also ich sage Ihnen ein Beispiel. Ich werde oft gefragt, ja, wie war denn das als einzige Frau und Frau in der Rockmusik und Mann, da wurden sie doch sicher wahnsinnig unterdrückt. Und dann muss ich immer die enttäuschen und sagen, nein, Es war eher so, dass ich ruckzuck alle Männer unterdrückt habe, war wahrscheinlicher, als dass mich jemand unterdrückt hätte. Ich fühle mich einfach von Männern nicht unterdrückt. Die müssten sehr früh aufstehen, um mich zu unterdrücken. Wie soll denn das gehen?
Und
ich bin durch und durch unabhängig.
Ja. Und meine Damen und Herren, Sie können jetzt im das Wesen des Radios ist, es ist ein rein akustisches Medium. Sie sehen jetzt nicht die Augen von Annette Humpe, die heute mein Gast bei Meyer Burckhardts Frauengeschichten ist. Diese Augen haben eine solche Entschlusskraft, dass ich als Mann sicher bin, dass es noch niemandem von meinem Geschlecht gelungen ist, Annette Humpe zu unterdrücken. Lassen Sie uns noch mal über Geld sprechen. Sie rekurrieren immer wieder darauf, dass Sie unabhängig sind. Sie haben vorhin vor der Sendung, bevor die Sendung anfing, auch kurz berichtet, dass Sie mal versucht haben, Berlin zu verlassen. Sie waren dann in London, sind dann nach Hamburg zurück, haben in der Hochallee gewohnt, auf eigenem Grund. Sie können auch in der Tat stolz auf sich sein. Sie sagen aber gleichzeitig, Geld ist für Sie gefrorene Energie. Was meinen Sie zunächst mit diesem Begriff, mit der
Formulierung? Naja, also alles ist eine Frage von Energie. Und ja, wenn ich jetzt mal sage, ich will ein Jahr nur reisen, dann ist doch schön, dass ich eine finanzielle Energie eingefroren habe, die ich jetzt nur auftaue, damit ich schön durch die Welt reise.
Jetzt verstehe ich das Bild. Der Bernd Eichinger, der leider viel zu früh verstorbene Film- und Fernsehproduzent oder Kinoproduzent, hat gesagt, für ihn ist Geld Benzin. Ohne Benzin läuft das Auto nicht und genau für mich so ist es Mittel und nicht...
Ist ja auch Energie, Benzin. Ja.
Durch Geld hat sich Ihr Beruf der Produzentin, der Musikproduzentin ganz massiv verändert. Wir haben mal berichtet, dass damals in den 70er, 80ern, kostete ein Studiotag 3000 Euro. Und das hat die Künstler auch in die Abhängigkeit der Plattenfirmen gebracht, weil die haben aber 100.000 Euro vorgestreckt, sonst konnte man keinen vernünftigen Tonträger produzieren. Wie beschreiben Sie die Situation der Künstler, der Musiker heute? Auf der einen Seite ist dieser Kapitalbedarf nicht mehr da. Auf der anderen Seite haben die Plattenfirmen aber doch auch dafür gesorgt, dass ein Künstler wahrgenommen wurde. Würden Sie sagen, für Musiker, für ernstzunehmende Bands, würden Sie sagen, ist es heute einfacher, eine Fanbase, eine Gemeinde sich zu erspielen als vor 20 Jahren?
Oh, das ist eine schwere Frage. Also woran soll ich das festmachen? Also nach wie vor würde ich einer Band immer noch raten, live zu spielen und sich das Publikum zu erspielen. Erstmal in der Stadt anfangen, dass sie Heroes, Lokal-Heroes werden und dann nach und nach und ins Radio kommen. Und das war früher schwer auch oder auch leicht. Und passiert ja heute auch noch.
Mhm. Früher und heute, und wir reden nachher noch ein bisschen über vergehende Zeit. Es ist guter Brauch bei Meyer Burckhardts Frauengeschichten, dass immer ein Rod Stewart-Song gespielt wird. Und heute ein Song, den der ein oder andere noch von der Band Badfinger kennt. Ist also nicht ein Song, den Rod Stewart selber geschrieben hat. Day After Day. I remember every day my mind is all around you. Looking out for my lonely room day after day. Bring it home, baby, make it soon. I give my love to you. Annette Humpe ist zu Gast bei Meyer Burckhardts Frauengeschichten. Wir haben gehört, Rod Stewart, Day After Day. Liebe Annette Humpe, Sie haben vor kurzem geäußert, dass Sie gerne mal ein Projekt machen wollen mit einem alten Sack. Ich zitiere Sie wörtlich. Also so ein Tom Waits oder ein Keith Richards auf Deutsch sozusagen. Können Sie Fortschritt vermelden?
Leider nicht. Ich finde keinen alten Sack, der gelebtes Leben hat auf der Stimme und auch was zu erzählen hat und intelligent ist, mit dem man die Texte zusammenschreibt. Und ich möchte gerne Songs schreiben über den Tod und übers Älterwerden.
Vermissen Sie Rio Reiser?
Oh, sehr.
Der wäre jetzt wahrscheinlich, schätze ich, Mitte 70.
Nein, der ist genauso alt wie ich. Falsch.
Dann wäre er 50.
Charming.
Rio Reiser war ein Freund. Was hat für Sie Rio Reiser so besonders gemacht? Also man muss sagen, für den einen oder anderen, der nicht jetzt in der Musikgeschichte so drin ist, es war der Kopf von Tonsteine Scherben. Was war das Besondere an ihm?
Also als ich die Stimme das erste Mal gehört habe, war ich geplättet durch. Das ist eine internationale Röhre, die er hat. Er hat eine Wahnsinnsstimme, wie sonst Eric Burdon. Und der war ein wahnsinniges Talent für Songwriting. Und das kommt sehr selten zusammen, Stimme und die Fähigkeit, Songs zu schreiben.
Ihr Lieblingssong von Rio Reiser war, glaube ich, Bye-Bye Junimond. Warum gibt es heute keine Politbands mehr, keine Bands mit großer politischer Aussage?
Ich glaube, das liegt daran, also ich würde sofort auch eine Band unterstützen, die jetzt politisch richtig Songs schreibt. Ich glaube, das ist so komplex geworden heute, dass es sehr schwer ist, politische Songs zu schreiben. Früher war das etwas einfacher, als die Begriffe links und rechts noch so gefüllt werden konnte. Und man wusste, wo der Feind stand und es war einfacher.
Sie möchten mit dem, ich zitiere Sie, alten Sack Lieder machen über Zeit, die vergeht, über Leben, über den Tod. Sie haben eines Ihrer vielen erfolgreichen Projekte, ist Ich und Ich mit Adel Tawil. Da singt ja ein junger Mann Ihre Texte. Ist das nicht schon ein Gefäß, Ich und Ich, wo Sie das realisieren können, nämlich Lieder über das Vergehen von Zeit?
Ja, das ist nochmal was anderes. Adel wäre zu jung und außerdem nach 3 Alben, maximal 4, wechsle ich auch, weil dann die Routine kommt und ich will keine Routine.
Wie erleben Sie das Vergehen von Zeit?
Indem ich auch manchmal spüre, dass die verbleibende Zeit ist also doch erschreckend schmal geworden. Also ich bin 66 und vielleicht habe ich noch 20 Jahre. Mein Sohn ist länger auf der Welt und ich denke, das war doch gestern erst, als ich den bekommen habe. Und das wird dadurch auf der einen Seite kostbarer. Also ja, die Zeit wird mir kostbarer. Deswegen überlege ich mir ganz genau, mit was ich meine Zeit verbringe.
Die aus meiner Sicht großartige Sängerin Petula Clark, die vor kurzem 80 geworden ist, hat gesagt in einem Interview, ich habe noch Interesse an allem, solange es mir Spaß macht. Können Sie am Älterwerden etwas erkennen, wo Sie sagen, das ist positiv?
Ja, ich bin also wesentlich entspannter als früher, das kann man schon sagen. Ich muss nichts mehr, ich muss nichts beweisen. Ich stand früher immer ganz stark unter Druck. Und wenn ich dann irgendwas gut gemacht hatte oder irgendein Song ein Erfolg war, dann dachte ich, ja, das muss ich aber jetzt auch zeigen, dass ich das nochmal kann. Dass das nicht eine Eintagsfliege war und all so ein Zeug. Und das habe ich alles nicht mehr.
Sind Sie mit den Jahren auch etwas intoleranter geworden? Ich frage das von dem Hintergrund. Sie sagen sehr klar, ich möchte mit Fernsehen nichts zu tun haben. Ich möchte in keiner Panelshow sitzen. Ich gucke auch nicht Fernsehen. Ich bin auch nicht, ich zitiere Sie weiter, ich bin auch nicht mit einem Fernsehgerät in Herdecke damals aufgewachsen. Werden Sie dem Medium Fernsehen gerecht, wenn Sie pauschal sagen, das ist eigentlich nur Fremdschämen?
Also okay, das ist natürlich überspitzt formuliert und ich gucke auch, ich habe auch schon mal in den letzten Jahren einen Film gesehen.
Der ging so, ja.
Nein, ich sehe gerne Filme.
Ja, ach, das doch.
Ich gehe gerne ins Kino. Natürlich sehe ich gerne Filme, total gerne. Ja, aber diese ganzen Shows, die da sind, die treffen mein Komikzentrum nicht. Also ich habe auch zweimal in Dschungelcamp reingeguckt, kann das verstehen, das Format, warum Leute das gucken, weil das gibt ja auch ein, das zeigt ein Polaroid von unserer Gesellschaft. Oder ich gucke Nachrichten noch manchmal und dann zappe ich auch noch mal durch und denke immer, für wen ist das? Wer guckt das?
Würden Sie insofern Gnade walten lassen und sagen, naja, eine Castingshow ist dann gut, wenn der Sänger nicht für sich selbst schreibt, also wenn er kein eigenes Repertoire hat? Ist es da eine Bühne, wo Sie sagen, okay, damit hat er die Gelegenheit, sich einem größeren Publikum zu präsentieren?
Jetzt muss man doch mal wirklich feststellen, dass aus diesen Castingshows nie echte Künstler geworden sind, die längerfristig schreiben oder performen. Bei diesen Castingshows geht es nicht um Musik, das ist Fernsehen, das muss man mal auseinanderhalten. Es geht nicht um Musik, es ist ein Fernsehformat. Könnte ich mich aufregen.
Ich merke es. Dann wollen wir Sie etwas beruhigen. Ihr letzter und dritter Song, Wunsch, ist von Donald Fagen, Ruby Baby. Donald Fagen ist einer der beiden Gründungsmitglieder von Steely Dan. Warum der? Warum der Song?
Das ist ein Beispiel für mich für Eleganz in der Musik. Und das sind zwar Weiße, aber ich finde, dass es so einen schwarzen Groove hat und ganz hohe Kunst ist, Stücke so zum Grooven zu bringen. Ich kenne in Deutschland keine Band, die so groovt.
Annette Humpe zu Gast bei Meyerburgers Frauengeschichten hat sich gewünscht als letzten und dritten und letzten Song von Donald Fagen, Ruby Ruby. Liebe Annette Humpe, Sie unterstützen die von Bodel Schwingschen Stiftung in Bethel. Sie haben dort einen Song gemacht, komponiert, entwickelt.
Nee, nicht komponiert, das haben, hat die Band, die Behindertenband, mit ihrem Sozialarbeiter getextet und komponiert. Ich habe es produziert.
Ah. Taschen voll Gold heißt der Song. Warum sind Sie dort engagiert, in Bethel?
Ich habe eine Freundin, das kann ich auch hier ruhig sagen, Antje Vollmer, die war da Pastorin. Ja. Und der Sohn ist der Pressesprecher in Bethel. Und die haben mich gefragt, ob ich mir vorstellen kann, zur 150-jährigen Feier, so lange gibt es das nämlich schon, etwas Musikalisches beizusteuern. Und dann habe ich gesagt, ja, ich gucke mir mal die Chöre und die Bands an. Dann bin ich nach Bethel gefahren, war schwer beeindruckt, was die da arbeiten, muss ich wirklich sagen. Und dann habe ich diese Band getroffen mit einem reizenden Sozialarbeiter, der sehr musikalisch ist, und ich war begeistert.
Haben diese Musiker, die, nennen wir sie behindert oder man kann auch etwas liebevoller sagen, die einen größeren Förderbedarf haben als andere Menschen, haben die Qualitäten als Musiker, Qualitäten, die Sie neu entdeckt haben, wo Sie gesagt haben, habe ich so bei den Nichtbehinderten noch nicht angetroffen?
Es ist mehr die Energie, die mich angetönt hat.
Oder die kindliche Freude, der Enthusiasmus.
Ja, die unglaubliche Freude. Die sind jetzt keine Virtuosen auf Instrumenten und die sind jetzt auch nicht die Übersänger. Aber die hatten schöne Ideen, da sind so Textzeilen, also die haben ein Lied geschrieben über erste Liebe, die sind so zwischen 15 und 21 gewesen. Und dann schreiben die so Sätze wie, pass auf, dass dir mein Herz nicht runterfällt.
Schön.
Ja, und das sind so Bilder, da käme ich gar nicht drauf. Und da war ich fasziniert. Oder dann war einer ein Sohn von Heroineltern, die den auch irgendwie wahnsinnig vernachlässigt haben. Da gab es ein Video, das hat der Jim Rakete gemacht. Und dann saß ich, dieser junge Mann, der so geistig zurückgeblieben ist, da sagte der, Oh, ich habe mich im Video gesehen. Ich kriege eine Gänsehaut von mir selber.
Ach, wie schön.
Ja, also einfach, und ich habe so viel zurückgekriegt, einfach an Freude und Energie. Und Eltern sind zu mir gekommen und haben gesagt, die haben jetzt, das Selbstbewusstsein hat sich so verbessert von denen. Und die sind top auf der Bühne, die stehen nebeneinander und singen dieses Lied, alle zusammen. Und der Sozialarbeiter spielt die Gitarren.
Ich kann von zwei Gänsehäuten, man kann das Wort Gänsehaut nicht im Plural verwenden, ich tue es trotzdem, berichten. Die eine ist, als ich Annette Humpe eingeladen habe und sie zugesagt hat. Und die zweite Gänsehaut kam, als sie heute mein Gast hier in Berlin war. Liebe Annette Humpe, danke, dass Sie die Einladung angenommen haben. Danke, dass Sie Gesprächspartnerin waren.
Ja, hat Spaß gemacht.
Und mir war es eine Freude und Ehre.
Vielen Dank.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.